Boris Blank, ich freue mich sehr, dich hier bei mir in Dolby Studiocast zu begrüßen. Wir kennen uns schon länger. Ich erinnere mich, dass ich dir in meiner journalistischen Karriere schon vor ganz langer Zeit mal begegnet bin. Kannst du dir denken, wann das war?
Also nein, aber ich vermute, das ist schon, ich würde mal sagen, 32 Jahre her.
ein bisschen länger. Ich glaube, die erste Begegnung mit Yellow, ich war immer schon Fan, war, als ihr im Bellrief-Studio das Video zu Blazing Saddles aufgenommen habt. Und da musstest du, glaube ich, reiten und ihr hattet so ein künstliches Feuer.
Ja, genau. Also das war ja eines der wenigen an Kitsch grenzenden Stücke Musik, die ich zwar heute wieder sehr liebe, und die Aufnahmen eben zu diesem Stück Musik, die waren nicht ganz einfach. Man hatte da ein quasi naturgroßes Kunstpferd ins Studio gebracht. Ich brauchte eine Leiter, um auf dieses Pferd zu steigen. Dann hast du zwei Leute gehabt, die mussten das immer so ein bisschen bewegen, so dass es aussah, als würde das Pferd wirklich reiten. Und ich habe dann quasi Windmaschine im Hut und in den Haaren gehabt, dass das so ein bisschen natürlich ausschaut. Das ist eine lange Zeit her tatsächlich.
Und so gab es dann immer wieder irgendwelche Begegnungen. Zuletzt haben wir gerade vorhin noch darüber gesprochen in Montreux, wo ihr live aufgetreten seid. 2017, ist auch schon wieder eine Zeit her.
Ist auch schon wieder eine Zeit
her. Und inzwischen ist doch einiges wieder passiert.
Ja, tatsächlich. Ja.
Und jetzt bist du hier, weil es gibt ein neues Soloalbum von dir, das dritte, Resonance. Und ich habe gehört, das sei entstanden in Verbindung mit einem Wellness-Center.
Genau. Also, was eigentlich sehr unüblich ist, dass ich einen Auftrag entgegengenommen habe, nämlich den, dass ich Musik mache für dieses Thermalbad in Baden, was eine 2000-jährige Geschichte hat. Ich wurde auch eingeladen, dann dieses Bad im Rohbau anzuschauen, wo noch die Fassung von römischer Zeit her mit Ummauerung von diesen Thermalquellen, eben von diesen leicht schwefelhaltigen Thermen, 37 Grad, da gefasst wurden. Das hat mich fasziniert. Und dann war die Idee eben, dass ich Musik mache für den Erlebnisteil, das heißt für ein Solebad, was am Schluss dann völlig dunkel war, vielleicht 1,20 Meter hohes Wasserniveau, dass eine Art LED-Firmament an der Decke hatte, was immer so ein bisschen blinkte. Dann gab es einen Raum, wo eine Liegeinsel beinhaltete, wo man, wenn man da lag, eben oder liegen würde, auch heute noch natürlich, gibt es eine Eklipse von fast 7 Meter Durchmesser, wo Filme projiziert werden. Und dieser Raum wurde dann bestückt mit etlichen Lautsprechern. Das heißt, es ist immersiv gemischt, letztlich dann die Musik. Mhm. Es gibt einen zweistöckigen Wintergarten, der üppig mit exotischen Pflanzen bestückt war. Am Anfang wollten sie sogar Schmetterlinge da einfliegen. Und ja, das hat mich dann gereizt. Vor allem war das für mich eine Herausforderung, weil die Möglichkeit, da schnell in einen Kitsch oder in esoterische Richtung abzudriften, war sehr, sehr vorhanden natürlich. Und ich denke, dass mir das doch gelungen ist, das so ein bisschen zu umgehen mit auch der DNA von Yellow oder eben von meiner Musik, die da spürbar erkenntlich ist oder erkennbar ist.
Also teilweise, also am Anfang so, es gibt dieses Stück Vertigo, das dann es gibt zwei Teile von Vertigo, Vertigo Part 1 und Part 2, da hört man sehr stark Yellow. Und sonst, finde ich, bist du da auch verglichen mit deinen vorigen beiden Soloalben mehr so, befindet man, glaube ich, sich mehr so auf einer Reise als in einem Actionfilm. Also es war so.
Action wäre ja eigentlich lustig oder schön,
ja.
Aber da braucht es sehr viel Sanftmut eben, um nicht in diesem Solebad oder auch in diesem Wintergarten nicht diese Defibrillatoren an den Wänden aktiv nutzen zu müssen. Das heißt, ich musste Musik machen, die eben so ein bisschen erträglich ist und meditativ auch ein bisschen daherkommt und trotzdem mit einem gewissen Anspruch, dass die Leute diese Reise sozusagen in diesen Klangwelten miterleben durften, ohne dass das irgendwelche Banalitäten oder Belanglosigkeiten da mit sich zieht.
Also ich finde das sehr schön, ich finde das eine neue Perspektive. Yellow ist ja mal ein bisschen auch so witzig und ein bisschen so Slapstick-mäßig, oh yeah, und so Sachen. Auch eure Videos kennt man so, dass das ja auch spaßig ist. Und jetzt geht es wirklich so in die Dimensionen herein, und zwar nicht nur, denke ich, so in die räumlichen Dimensionen, dass man da sich auf eine Reise wähnt, sondern auch eine, es ist irgendwie auch eine Zeitreise.
Ja gut, warte, bis du das Video da zu diesem Titeltrack Resonance siehst. Da habe ich, das ist eine Geschichte, die ich vielleicht ein bisschen ausführlich erzählen muss. Ja. Ich kam im letzten Sommer vor einem Jahr wurde dieses James Webb Space Telescope lanciert. Ja. Also das wurde da in diesen Orbit geschossen sozusagen, von diesem nicht unbekannten Schweizer Thomas Zurbuchen, der da die Verantwortung getragen hat für ein Budget von weiß ich nicht wie viele Milliarden. Und da wurde eine Firma Framestore in London angefragt, ob sie bereit wären, einen Trailer zu machen, vielleicht für 3 Minuten, wo das so ein bisschen dokumentiert und zeigt, wie dieses Teleskop gebaut wurde, wie das dann letztlich eben in das All geschossen wird. Und diese Firma hat mich wiederum angefragt, ob ich eine Idee hätte für ein Stück Musik. Und ich habe dann eben aus diesem Solebad, was dieses Firmament hatte, wo in mir diese Raumstimmung evoziert hat, habe ich dann 3 Minuten sozusagen das Konzentrat von diesen 15 Minuten herausgeschnitten und habe das denen geschickt, und die haben das sehr gut gefunden. Und haben das auch Dolby Atmos in London mischen lassen. Und am Schluss hatten das nicht geklappt, aus irgendwelchen Zeitgründen, wo sie beschäftigt waren mit Post-Production für irgendwelche speziellen Effekte für, ich weiß nicht, war das James Bond oder war das ein Batman-Film, was immer auch. Also das kam nicht zustande. Ah. Dann habe ich gefunden, wenn schon, dann mache ich doch ein Video dazu aus meinem naiven Denken, wie ich mir das vorgestellt hätte, bin in diese Libraries gegangen, bin auch bei NASA fündig geworden von eigentlich netten Bildern, die man da runterladen kann, gratis sogar bei NASA, und habe so ein Video zusammengestellt, das lässt sich anschauen auf YouTube, Boris Blank, YouTube, Resonance. Ja. Und da gibt es so ein paar Effekte da drin, vor allem dieser tanzende Astronaut, der doch ein bisschen zum Schmunzeln anregt.
Aber das ist jetzt sehr interessant, weil ich habe jetzt das Album heute Vormittag 1:1 durchgehört, und ich habe mir dann irgendwann gedacht, das ist, war für mich so, die Bilder waren so Landschaften, irdische Landschaften, und irgendwann habe ich gedacht, das geht weiter, das ist Weltraummusik. Also das hast du wirklich geschafft.
Dann hast du das richtig verarbeitet.
Ja. Und ich habe dann kurz darauf noch ein bisschen recherchiert und in einem Artikel gelesen, dass du eben mit dieser James-Webb-Sache da in Verbindung bist. Und ja. Spannend, ja. Aber wie ist es denn, diese Klangreisen, ist das etwas, das entsteht? Entsteht erst die Musik? Wie soll ich das jetzt sagen? Also die Assoziation ist ja, man hat ja Assoziationen dazu. Und wie machst du das? Also gibt's zuerst, überlegst du dir, welche Klänge gebrauche ich jetzt, um diese und jene Assoziation auszulösen, oder geht es umgekehrt?
Auf jeden Fall, klar. Das ist schon so, dass jetzt auch bei diesem Thermalbad, da gab es natürlich eine Agentur, die hatte ein Drehbuch sozusagen zusammengestellt, was sind da für Bilder als Facetten vorhanden, die man nehmen könnte, die assoziieren mit diesem Bad, im weitesten Sinne mit Wasser, Mario Botta, der das gebaut hat, ist ja bekannt für seine Kirche, steinerne Kirche da im Tessin. Also war Rock Bottom ein Thema, es war ein Thema Wasser in allen Aggregatenzuständen sozusagen. Und da mache ich mir natürlich Gedanken, was korrespondiert im weitesten Sinne eben mit Eis oder mit Dampf oder was immer auch. Und da gehe ich ran und da habe ich in meinen Computer hunderte von Ordnern, die angeschrieben sind, wo ich weiß vom Namen her auch, in welchem dieser Ordner welche Sounds, welche Versatzstücke von Patterns, Rhythmen oder was immer auch da drin sind, die nehme ich dann wie ein Maler sozusagen als Vergleich, gar nicht so schlecht, der Farben mischt auf seiner Palette und so habe ich dann etwelche Sounds, die mir als erster Tupfer sozusagen auf einer leeren Leinwand dienen, dem ich dann folge mit einem weiteren Klang, mit noch einem Klang, bis da ein Umriss entsteht, eine Kontur, wo ich mich daran halten kann. Und dieser Halt sozusagen führt mich dann weiter und plötzlich entdecke ich, wow, da geht die Reise hin. Entgegen einem, der Noten lesen kann, Partituren schreiben kann, bin ich eher der lebt in der Stimmung. Ja. Und ich weiß am Schluss selber nicht, was da rauskommt. Das heißt, ich bin oftmals selber überrascht, wie dann ein Stück fertig wird oder wie es klingt, wenn es fertig ist.
Und trotzdem ist es nicht einfach so ein, wie man sagt, ein Klangteppich, sondern es passiert auch was in den Stücken. Also die entwickeln sich, Sachen kommen und gehen und treten in den Vordergrund und so. Also es passiert was.
Ja, ich denke und hoffe schon, ja, weil das sind ja vor allem, der Titel ist ja sinnig eigentlich auch Resonance, das sind Räume, in denen ich mich bewege, die mir ganz wichtig sind. Zum einen, weil das Kreative ist eine Sache bei mir, immer schon auch bei der Musik für Yellow. Und dann kommt das Administrative, wenn man so will. Das geht dann, die hartnäckige Arbeit und die sehr aufwendige Arbeit ist dann eben diese Frequenzen so zu trennen, dass diese Transparenz entsteht und keine Interferenzen mehr vorhanden sind, dass der zuhört, eben sich in dieses Soundgebäude, wenn man so will, reinbegeben kann und sich zurechtfinden. Es gibt nichts Schlimmeres für mich als nur zweidimensionale Musik, die einem entgegenkommt und nur Lautstärke und mehr nicht. Also das heißt, und deshalb eben auch, was ganz interessant ist, dass diese Räume mit vielen Lautsprechern bestückt waren, dass man immersiv quasi diese einzelnen Klänge hinschicken, adressieren konnte. Am Schluss war der ganze Raum gefüllt mit etwelchen Pads, mit Stimmungen, die diametral von oben links nach unten rechts faden, was auch immer. Also man begibt sich da in den Raum drin von Boris Blank, wenn man so will. Und das ist eine Welt, die mich erinnert an von damals als kleiner Junge von Mono auf Stereo und jetzt eben zu 3D-Klang, was ein ganz neues Erlebnis ist für mich.
Toll, muss ich unbedingt hin. Aber wenn du jetzt gerade, wenn wir gerade bei dem Thema Boris als kleiner Junge bleiben, ich habe irgendwo gelesen, dass du schon in frühester Jugend fasziniert warst vom Echo in den Bergen.
Ja,
und
klar.
Und ist das eigentlich, was dich etwas, das dich dann auch zu den Klängen und zur Musik gebracht hat? Und wie bist du überhaupt Musiker geworden?
Also eben schon, wie du erwähnt hast, ist das Thema Berge, Echo, Tiefgarage, ein Riesenhall. Treppenhäuser faszinieren mich. Jedes Treppenhaus hat seine eigene Frequenz oder seine eigene Schwingung, seine Resonanz. Eben. Und das ist sicher schon für mich ein wichtiges Thema, diese Räume und da drin stattzufinden, eben nicht mit konventionellen Gerätschaften von Musikgeräten, sondern eben da zu experimentieren mit verschiedensten Quellen von Klängen, mit Sachen, die ich selber aufgenommen habe, da zu experimentieren, als mehr Stimmung zu erzeugen, als jetzt wirklich eine Partitur zu schreiben. Das war schon immer die Stimmung, the mood in a track ist für mich immer viel, viel weiter vorne als eben Noten und
Du bist nicht über den klassischen Weg zur Musik gekommen, dass man da irgendwie Blockflöte oder Klavierstunden nimmt und so, sondern irgendwie war, glaube ich, dein erstes
Natürlich habe ich Blockflöte
gelernt. Hast du auch gemacht?
Ja. In der Schule, aber mein Banknachbar, es ging ja dann letztlich darum, dass man in diese 5 oder 6 Zeilen da diese Kügelchen einsetzt, sprich Noten. Und da habe ich, das habe ich nie verstanden. Ich habe dann immer meinen Banknachbar in der Schule abgeschrieben, der war auch eine Nuss. Aber ich konnte dann ihr Kinderlein kommet, was die Lehrerin vorgespielt hat, im Nu nachspielen. Das war schon ein bisschen, wie soll ich sagen, dass die Affinität, die ich hatte zu Musik, die ich im Ohr habe und die umsetzen zu können, das hat möglicherweise schon da angefangen.
Und dann hat es dich nicht mehr losgelassen oder war das dann einfach, oder ging das dann linear nahtlos weiter, dass du da
eigentlich
Experimente gemacht hast und so? Oder
recht, eigentlich schon. Ich war immer fasziniert von, wie ich damals eine Gitarre gekriegt habe. Ich habe Geige mal gelernt gehabt, aber ich hatte nie das Handhaben dieser Saiten und dieses Feingefühl. Ich kann auch heute sehr viele Instrumente so ein bisschen spielen, aber wirklich nur ein bisschen. Und nicht richtig. Und die Gitarre, die erste, die ich da gekriegt habe, habe ich dann gespielt, bis nur noch eine Saite da war. Und wo keine Saite mehr da war, habe ich da ein Mikrofon in diesen Resonanzkörper reingeklebt und drauf getrommelt. Und da kamen die besten Rhythmen, lustigsten Rhythmen raus. Weil es ist ja nicht eine Trommel, sondern eine Gitarre, der Klangkörper einer Gitarre. Aber ich war immer schon fasziniert und immer Rhythmus eben auch. Rhythmus hat mich eigentlich bis heute begleitet und macht das heute noch. Ich trommle, wo immer ich bin, auf Wände, auf Liftwände, wo immer auch. Und da höre ich diese, der Klangkörper, auf den ich da trommle, das ist dann mein, wie soll ich sagen, mein neuer Klang eben, den ich da erfinde.
Und als du das gemacht hast, hattest du da auch schon früh ein Publikum, das das dann irgendwie gutiert hat, oder war das dann eher so strange, dass du so Sachen, so unkonventionelle Sachen machst?
Ich hatte schon in der Schule im Deutschunterricht gespielt mit der Bankklappe des Schultisches da und das hat den Lehrer, also wenn du vom Publikum sprichst, hat der Lehrer aufmerksam verfolgt und gesagt, Blank, du schreibst eine Arbeit, 2 Schreibmaschinenseiten bis morgen, also eine Strafarbeit, mit dem Titel Klopfzeichen Verständigungsmittel der Primitiven. Und ich habe dann in diesem Aufsatz geschrieben, wie froh ich war, endlich jemanden zu finden, der meine Rhythmusstruktur so verstanden hat, dass er quasi, das ist wie diese wie sagt man, von den Ureinwohnern von Amerika, die haben auch mit Rauchzeichen geschafft. Und ich habe mit Klopfzeichen den Lehrer erreicht und der hat das dann lustigerweise so gut gefunden, dass ich den Aufsatz vorlesen konnte von der ganzen Klasse, wie glücklich ich war, eben einen gefunden zu haben, der meine Klopfzeichen verstanden hat.
Aber weiter klopfen durftest du trotzdem nicht?
Nein, nicht wirklich.
Ja. Aber das war ja auch eine Zeit, in der, ich meine, auch als ihr mit Yellow gestartet seid, so durchgestartet seid, so Ende 70er, Anfang 80er, Bostich und so, wo diese ganze neue elektronische Musik aufkam, war das irgendwie, fühltet ihr euch da bewusst als Mitglied so einer neuen Welle oder Bewegung auch, oder war das mehr, hat sich das einfach so ergeben?
Das hat sich schon eigentlich so ergeben, weil ich habe damals nicht und auch heute nicht nach links oder rechts geschaut. Ich habe das gemacht, wofür ich Lust hatte, immer ganz wichtig, Lust zu haben, jeden Tag etwas zu machen. Und ich glaube, die Lust an der Musik und die Kreativität ist mir heute noch viel, viel wichtiger als jeder Ruhm und Geld. Und damals, es gab natürlich schon Sachen, die da reflektiert waren oder sind in meinem Kopf. Die initiale Zündung, wenn man so will, hatte eine, ich habe viel Jazz, Free Jazz, Swing gehört, früher Miles Davis, aber ein wichtiger Punkt war Sextant von Herbie Hancock. Das war für mich eine neue Welt und ich wollte dann wissen, was das für Instrumente sind und habe gelesen, das wäre ein Arp Odyssey Synthesizer, den er da verwendet hat. Und den habe ich mir dann mit einem Bankkredit geleistet und den habe ich heute noch.
Ah, cool. Ja, das ist auch so ein Zusammen mit dem Mini-Moog und was ich weiß, und sind das so die...
Moog war schon teurer damals und Arp Odyssey war neu auf dem Markt und hat noch quirligere Möglichkeiten von Geräuschen gehabt als der Moog, der eher ein bisschen auf statischen, wenn man so will, Bassklängen beruht hat.
Mhm. Und dann kam die ganze Yellow-Geschichte, da habt ihr ja sehr viel gemacht, auch visuell, konzeptionell und so weiter. Ihr habt euch ja auch nicht nur als Musiker gesehen, so, oder bis heute seht ihr euch nicht nur als Musiker. Und jetzt hast du ja vor, ich sag schon über 10 Jahre, glaube ich, dass du das erste Solo-Album gemacht hast mit Convergence, mit Malia.
Malia, ja, genau.
Malia und dann Electrified und jetzt das dritte. Und ist das dann eine völlig separate Geschichte, wenn du ein Soloalbum machst, oder ist der Dieter da auch noch irgendwie im Hintergrund oder als Berater oder Consultant?
Nein, eigentlich in diesem Fall war Dieter überhaupt nicht involviert und das hat ihn auch nicht gestört, im weitesten Sinne nicht. Und es ist ja so, dass die Musik habe immer ich gemacht. Yellow war nie eine demokratische Band, wo der eine dem anderen reinredet, sondern... Zum Glück hat Dieter immer sehr viel um die Ohren gehabt. Er ist ja ein Talent in vielen Hinsichten und er ist auch immer sehr viel auf Reisen gewesen. Das war gut für mich. Dann konnte ich alleine als dieser Mönch oben da auf dem Berg in Klausur meine Arbeit verrichten. Und wenn da ein Stück fertig war, kam Dieter zum Zuge und hat sich immer sehr schnell eine Figur da erfunden und ist sozusagen als Protagonist durch diese Klanglandschaften von mir gereist, wenn man so will. Und auf dieser Platte hat jetzt kein Dieter stattgefunden, aber der Werdegang dieses Stückes ist genau wie der bei Yellow, einfach ohne Dieter.
Eben, der kommt dann einfach bei den Yellow-Alben dazu und macht sein Ding und das funktioniert ja sehr gut. Jetzt hast du noch andere Sachen gemacht, zum Beispiel, kann ich mich erinnern, das war sehr interessant, auch in Montreux, wo du die Yellowfire-App vorgestellt hast. War das auch irgendwie die Idee, dass die Musik so ein bisschen zu demokratisieren, dass da jeder quasi so sein Yellow- oder Boris Blank-Stück machen kann?
Gut, das war natürlich nicht die Idee. Die Idee war einfach für mich auch ein bisschen egomanisch, natürlich das Tool so zu entwickeln oder diese Architektur von Möglichkeiten eben, dass erstens mal kann man mit dem iPhone alles samplen, spontan. Man hat diese Möglichkeiten, jeder einzelne Step in diesem 16-Step-Sequencer einzeln mit verschiedenen Effekten zu bestücken und das Zusammenspiel eben und die Möglichkeit, ganz schnell etwas entstehen zu lassen, das war die Idee. Ich habe nicht mir gedacht, dass jetzt jeder dann die Musik macht, die ich mache, und das ist und bleibt auch so individuell, dieses Tool. Jeder hat seine eigenen Klänge, die er liebt, und klar kann man sagen, am Schluss klingen einzelne Ideen und Sequenzen von Leuten individuell halt dann ein bisschen nach Yellow, weil das ist meine Welt und so mache ich Musik.
Was ja auch interessant war in den letzten Jahren, ihr seid ja dann, ich habe euch dann in Montreux erlebt und auch im Hallenstadion, da seid ihr live aufgetreten. War das irgendwie, so wie ich das mitgekriegt habe, warst du früher nie so der Fan von so Live-Geschichten, aber hat sich das irgendwie gewandelt durch diese großen Konzerte, die ihr da auch gegeben habt? Auch
ich glaube, man muss das so sagen, für mich war das immer schon ein Punkt der Berührung, was mich ein bisschen beängstigt hat, wenn ich da mit einem Laptop, wie eben Pet Shop Boys oder wie die alle heißen, die Zwei-Mann-Bands, wo ein Laptop auf der Bühne ist, der andere, der singt, der hat mindestens ein Mikrofon und spielt live, aber dann nur eine Sequenz oder ein Stück abzuspielen von einem Laptop war mir zu billig, und dann mit dem Arsch zu wackeln, Kopfschütteln, vorzugeben, dass das live ist, das war mir nie besonders, das hat mich nicht gereizt. Aber im Hinblick jetzt auf unsere Konzerte muss ich sagen, hat mich das schon berührt, wie diese, wie soll ich sagen, diese Reaktion, das Feedback vom Publikum, diese Vibes, die da zurückkommen, die sind fantastisch. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich vielleicht früher schon eben eine Band zusammengestellt, wie eben das da der Fall war. Da waren nicht Laptops auf der Bühne, sondern es waren Menschen da, das waren 6-Mann-Bläser-Set, das waren Perkussionisten, ein Drummer, es waren Backing-Vocalistinnen und. Und das zusammen mit 8 Monate Aufwand, Arbeit, hat sich dann eben diese Tour ergeben, was man im Nachhinein vielleicht auch sagen muss, dass ein Live-Auftritt oder eben eine Tour nur dann funktioniert, wenn sie also eine gewisse Rentabilität auch darstellen muss, dann muss man wirklich monatelang jeden Tag, man hat 2 Sets, das eine ist schon in Luxemburg, das andere vielleicht noch in Belgien, was immer auch, und nur dann funktioniert das, dass das auch ein bisschen Geld einträgt, weil uns hat dieser Auftritt, und das haben wir auch gerne gemacht, hat auch ein bisschen Geld gekostet.
Also verdient habt ihr da
nichts. Verdient haben wir da nichts dabei, nein.
Aber es war ein gutes Gefühl, sagtest du das so wirklich? Also,
auf jeden Fall, ein gutes Gefühl.
Und Lampenfieber und so, war das? Geht das dann weg mit der Zeit, wenn man 3, 4 so Konzerte mal gegeben hat? Oder
das ging weg, schon nach dem ersten Abend, weil man spürt ja ziemlich schnell, dass die Leute, die da kommen, die lieben die Musik von Jell und die wollen uns hören. Das ist nicht so, dass die denken, der Blank mit diesen roten Socken oder mit diesem Sakko, das gefällt mir nicht, da gehe ich lieber raus. Sondern die kommen wegen der Musik, und das spürt man ultimativ sehr, sehr schnell, dass die Leute auf die Musik stehen. Und das gibt einem eben schon sehr viel Kraft und Zuneigung eben auch für diese Live-Auftritte.
Ist das auch inspirierend? Also ich meine, du bist ja vor allem im Studio und so, wenn man da so rauskommt mal und Leuten begegnet oder auch vielleicht irgendwelche
rumreist und so. Auf jeden Fall ist das inspirierend, ganz sicher. Was ist für mich jetzt, wie soll ich sagen, meine Kreativität oder die Beharrlichkeit, mehr noch aus mir rauszuholen, wenn man so will, ist stärker als jeden Abend 300 Tage im Jahr dasselbe Solo zu spielen. Ich bin eher ein kreativer Mensch, der dass diese Kraft der Kreativität loswerden will, als dass ich jetzt mich reproduziere, jeden Abend dasselbe Lied spiele.
Also du hast gesagt, ein musikalischer Mönch, und du bist ja wirklich so strebsam wie ein Mönch. Gehst du ins Studio wie andere Leute vielleicht ins Büro und machst Mittagspause, und am Nachmittag gehst du wieder ins Studio. Das läuft so. Du musst nicht darauf warten, dass du in eine kreative Phase oder in einen Flow kommst. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist eigentlich, wie du sagst. Es fehlt nur die Stempeluhr da, weil die da kontrolliert werden muss ich nicht. Aber es ist schon so, dass ich jeden Tag, und zum Glück, Gott sei Dank, habe ich diese Freude und Eingabe eigentlich fast grenzenlos. Ich darf das gar nicht so laut sagen, aber ich bin erpicht von jedem Moment weg, wo ich an einem Klangmodul oder an einem, was immer auch Synthesizer sitze, bin ich total fasziniert. Wie ein Kind, das gerne spielt, bin ich das im Studio jeden Tag.
Ist es heute anders als früher, dass du da, oder ist es immer derselbe Beruf sozusagen?
Ja, mit dem Unterschied vielleicht, dass man ganz am Anfang, vielleicht kannst du dich erinnern, auch an die erste Platte, Solid Pleasure. Wenn ich das heute höre, dann denke ich, bei jedem Stück, da könnte man 10 Songs machen daraus. Das heißt, da wollte man alles zusammen, alles Gestaute, was in einem drin war, auf einem Stück loslassen. Das heißt, das war wie ein Christbaum, der überschmückt war. Und heute, aus Erfahrung, lernt man, dass das bescheidene, wenige genauso viel Ausdruck ist oder zeigen kann musikalisch, wie eben wenn das Ganze überschmückt ist.
Eben, das finde ich gerade das Tolle an deinem neuen Soloalbum, dass das jetzt nicht so, es ist nicht so viel los, aber im positiven Sinne kann man einfach es genießen. Also in der richtigen Situation möchte man, in gewissen Situationen möchte man vielleicht nicht so dieses Tanzbare und so viel Action, sondern man möchte einfach das einfach genießen, und gerade so in einem Wellness-Center, kann ich mir vorstellen, da will man ja nicht tanzen oder so.
Ja, ja, klar. Nein, für mich war das ein Ausflug, der durchaus inspirierend war, und ich meine, es gab ja immer wieder Instrumentals auf den Yellow-Platten, die ich da gemacht habe, die eigentlich auch schon so Ausflüge waren in diese Richtung, aber nicht konzeptionell jetzt gebunden an diese Stimmung im Thermalbad gehalten. Und insofern, glaube ich, ist das sehr eine gute Reise für mich gewesen.
Was mich noch interessieren würde, ist, wie ist denn so dein Musikkonsum? Hörst du auch viel andere Musik? Oder wenn du dann den ganzen Tag mit Musik zu tun hast, ist dann irgendwie ein Overflow da?
Ja, man ist schon ein bisschen übersättigt, weil das sind ja im Moment weltweit gesehen jetzt Stilrichtungen, das sind ganze Konglomerate von diversen, nur schon in der Elektromusik, wahnsinnig viele verschiedene Timbre von Musik und Genre von Musik, die da auf einem zukommt, dass man gar nicht, ich würde sagen, ein ganzes Menschenleben würde nicht reichen, um einen Tag von dem, was da gepostet wird auf Social Media oder was da rauskommt an einem Tag an Musik. Aber es gibt immer wieder Sachen und Peaks sozusagen, die einfach wirklich fantastisch sind. Ich denke da vielleicht auch an die Billie Eilish, die etwas Wunderbares entdeckt oder kreiert hat mit ihrer Intimität von Stimme und mit ihrem Bruder, der die Musik so feinfühlig macht. Und es gibt immer wieder neue Sachen zu entdecken. Oftmals muss man auch in den Untergrund tauchen, in einer Szene wie in Berlin, bis man da wirklich wieder etwas findet, was einen total fasziniert und dann auch so ein bisschen nachdenklich stimmt, dass das eben wahrscheinlich nie aus dem Untergrund in den Obergrund schaffen wird und auch ein bisschen Geld verdienen kann, dass das existieren kann, so ein Projekt.
Das ist ja, gerade Billie Eilish ist ja interessant, dass sie das ja mit ihrem Bruder zusammen quasi daheim im Schlafzimmer aufgenommen haben. Also heute ist ja, eben du erzähltest vorhin davon, dass du noch einen Kredit aufnehmen musstest, um einen Synthesizer zu kaufen. Heute kann man das ja mit irgendwelchen Apps oder fast gratis mit Software machen. Mhm. So, findest du das ist gut, dass es so diese Demokratisierung, dass da jeder was machen kann? Das ist auch inflationär.
Ich finde das schon okay. Ich meine, das kann man ja auch gar nicht verhindern. Und das ist so. Und ich glaube, für mich macht es das Ganze, also die ganze Entwicklung dieser Plugins und überhaupt der Musiktechnologie, macht mir das Leben ein bisschen bequemer oder ein bisschen komfortabler, aber die Idee und die Architektur des Entstehens eines Stückes ist genau dasselbe wie früher. Und ich glaube auch, da sollen die Kids, die sollen Zugang haben. Ich glaube, dass sehr vieles extrem belanglos ist und man spürt, dass das ein bisschen hilflos ist, weil viele Leute schauen auf den englischen, amerikanischen oder japanischen Musikmarkt und wollen auch so sein wie dieser oder dieser. Und man spürt dann sehr schnell, dass das nicht das Original ist, dass die etwas nacheifern, das dann nicht echt wirkt und nicht authentisch.
Jetzt geht es ja noch weiter, jetzt gibt es Artificial Intelligence und ich habe da letzte Woche eine App getestet. Da kannst du einfach sagen, mach mir einen Song über Boris Blank und dann kommt das mit Text und
sehr, sehr interessant, dass du das ansprichst, weil ich war eingeladen in eine Sendung von Echo der Zeit. Da kamen zwei Leute zu mir ins Studio, haben das aufgezeichnet und die sahen sich ganz, wie soll ich sagen, neugierig an, bevor sie mir ein Stück vorgespielt haben, das eben von künstlicher Intelligenz gezeugt wurde.
Und wie war's?
Und das sollte Yellow sein.
Ach so.
Und das war eine Kakophonie sondergleichen, weil ich musste lachen, weil ich dachte, was soll denn das? Und die haben gesagt, das ist die generierte Musik durch AI von Yellow. Das Einzige, was mir an allem Fall ein bisschen aufgefallen ist, dass da immer wieder so ein sonores Stimmgeraschel irgendwie ab und zu aufgetaucht ist, aber bei weitem.
Nicht Dieter.
Nein, auch nicht Yellow. Mhm. Ich glaube, dass Musik heute noch ein menschlicher Impuls braucht, um eigenständig zu sein, einen Wiedererkennungswert hat. Aber ich glaube, dass Musik, die eben ein bisschen Mainstream und ein bisschen belanglos einfach daherkommt, die lässt sich sicher einfacher künstlich generieren. Aber ich glaube, dass wenn du ein Mozart-Kenner bist oder ein Rachmaninoff oder ein Schostakowitsch-Freund bist und du hörst ein Spiegel von eben diesen Interpreten oder von diesen Komponisten, dann würdest du sehr schnell merken, das ist nicht Original Mozart.
Dasselbe bei Yellow.
Und ja, das wäre ein bisschen überheblich, wenn ich das sagen würde. Ja, aber ich glaube, dass wir doch ein bisschen eigenartig sind und aus unserem Dilettantismus entstehen eben sehr seltsame Blüten und Pflanzen, dass die sehr schwierig sind, wahrscheinlich zu kopieren.
Und was mich noch interessieren würde, also du sagst ja, du bist dann wie ein Klangmaler am Werk und greifst auf Sounds zurück und soviel ich weiß, können das auch Sounds sein, die du vielleicht vor 20, 30 Jahren mal irgendwo abgespeichert hast, oder?
Auf jeden Fall, ja. Die werden bis heute, bis in die heutigen Tage, werden die zum Teil rezykliert. Ich war ja damals Jäger und Sammler. Und was ich gesammelt habe, muss ich nicht mehr jagen. Das heißt, ich habe sehr ein großes Repertoire an einer Klangbibliothek, die unermesslich ist, wenn man so will. Und da kann ich immer wieder zugreifen. Es gibt Sachen, die ich total schnell verändern kann mit eben neuen Technologien in der Musikwelt. Und das ist dann völlig ein anderer Klang.
Was ich aber auch gehört habe auf dem neuen Album, das ist irgendwo mal ein Gewitter oder auch so Wasser und so, ist das künstlich erzeugt oder warst du da auch wirklich als Klangjäger auf der Piste unterwegs in der freien Natur und hast das aufgenommen?
Zum Teil nehme ich heute noch Gewitter auf, tatsächlich, ist sehr schwierig, weil jedes Mal, wenn es blitzt, bist du zu spät mit dem Aufschalten der Aufnahme, aber ich habe so viele Gewitter, gerade das gehört zusammen mit etwas Wunderbarem, weil es gibt ein Stück da auf der Platte, das heißt The Elements of Life.
Ja.
Das hat in mir Wolken evoziert und ich habe ein Video dazu gemacht, wo du aus Sicht eines Piloten immer wieder eintauchst in diese Layers von Wolkenschichten. Oben die ganz dünnen, die ziehen über dich weg, unten die schweren Cumulus Stratos oder wie sie heißen, die Gewitterwolken. Und das Gefühl, diese Leichtigkeit zeichnet eben auch ein Video oder eben in diesem Video das Gefühl, was ich habe, wenn ich das höre. Und Gewitter haben immer schon zu meinem Spezialgebiet von Natur gehört.
Wir hatten mal hier bei einem Podcast, hat es plötzlich gedonnert und gewittert. Das hat dann aber doch nicht so in die Show gepasst. Das muss ich dann rausfiltern. Aber es wäre gut drauf gewesen auf der Aufnahme. Aber das habe ich mir auch aufgeschrieben hier. Elements of Life, Unendlichkeit, Wolken. Da gibt es noch eine Connection zu Lee Scratch Perry, habe ich gelesen. Der auch
mit das war lustig, denn den habe ich kennengelernt. Da war irgendein Dinner. Ich weiß nicht mehr, was der Anlass genau war. Es war eine Kunst-Crew, die da hunderte von Leuten eingeladen haben. Und unter anderem war Lee Scratch Perry auch Gast. Und das war natürlich für mich und auch für Lee Scratch Perry der Moment, uns kennenzulernen. Ich habe ihn nie persönlich gekannt vorher. Und dem habe ich natürlich diesen Yellow Fire auf die Nase gebunden. Er war total fasziniert.
Er ist ja auch so ein Tüftler.
Er ist auch ein Tüftler, der hat da.
Oder war ein Tüftler, leider ist er ja nicht mehr unter uns.
Genau. Der hat sich da sehr gefreut über dieses Klang-Tool, was ich da ihm gezeigt habe. Und dann kamen wir auch auf Wolken zu sprechen. Ich habe gesagt, er ist ein unglaublicher Fan von Wolken, das so nahe in unserer Natur jeden Tag wieder andere Gebilde zeigen. Er hat gesagt, er sei auch total fasziniert von Wolken und ziehenden Wolken. Und das ist schon etwas Wunderbares, was da einem begleitet auf diesem Planeten.
Und eben dann, was hattest du vorhin gesagt, dass du ja von Räumen und Hall und so Sachen fasziniert bist. Jetzt habe ich das Video gesehen von,
Vertical Heroes.
Genau, Vertical Heroes Part 1. Da gibt es ja das Video und da sieht man vor allem so Fabriklandschaften und so. Das hat mich doch ein bisschen gewundert, weil das erwarte man jetzt nicht gerade so, wenn man in einem Wellness-Center ist. Oder ist das dann, ist das nicht auf dem, was im Wellness-Center läuft?
Nein, das ist nicht das. Es gibt drei Stücke, die ich da dazu gemacht habe. Und auch dieses Vertical Heroes ist abgeleitet von einem Stück, was ich da gemacht habe, was Rock Bottom hieß, also Fels und Erde und Masse. Und das habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Wie beim Musikmachen kam da irgendwie, kamen Bilder mit diesen Zahnrädern, die in sich griffen, Doppelbelichtung mit Fabriken, die ich da fahren lassen habe, was mich dann an Fritz Lang und
Metropolis,
Metropolis ein bisschen erinnert hat. Und dem bin ich dann auch gefolgt und habe immer wieder neue Effekte gesucht. Das hat mich sicher 3 Wochen Arbeit gekostet und hat mich in eine Welt geführt, die mich auch total fasziniert. Es war voll von diesen industriellen Momenten, die nicht sehr viel mit dem Stück zu tun haben, aber trotzdem sehr gut korrespondiert, wenn man so will, mit dem Stück.
Eben, ich finde, das Album ist so, das deckt so eigentlich, es ist so eine Weltschau, es deckt so alles Mögliche ab, Natur, Technik, dann ist es wie eine Zeitreise, also ich finde es sehr universell und ist von dem her so ein, finde ich, erweitert es die Welt deines Schaffens um Yellow. Es ist weiter weg von Yellow als deine vorigen beiden Alben, denke ich. Auch in einem positiven
Sinn. Gut, das erste Album oder eben das letzte Album 2014, Electrified, das war ja die Idee von meinem Freund Ian Trigoning aus London, der in Zürich war. Und ich habe da aus den Kasten die alten Kassetten-Tapes und alte Tapes aufgelegt wieder, um zu hören, was war da damals. Und habe gesagt, Boris, we have to do an album with this. This is fantastic, bla bla. Das war sozusagen eine Revue passieren lassen, was damals war, und das waren ungebrauchte Songs, die nie auf eine Yellow-Platte kamen. Und das jetzt ist ja eine völlig neue, eine neue Reise, Zeitreise, wie du das nennst, die neue Perspektiven und neue Gefilde ansteuern.
Wie geht es jetzt weiter? Geht das, ist jetzt wieder Yellow angesagt oder weißt du das schon, was jetzt so als nächstes dann mittelfristig
laufen wird? Ich denke, dass die Nebenstraße von diesem Boris Blank Solo-Album zurückgeht auf die Hauptstraße, dass da Yellow wieder im Vordergrund steht. Es gibt auch etwelche Stücke, die ich in Arbeit habe und behutsam da weiterarbeite und im Hinblick auf ein neues Yellow-Album zuarbeite.
Eben, ich wollte übrigens, also ich finde das toll, dass ihr nach wie vor sehr aktiv seid. Übrigens noch herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Du hattest,
das war schon, ja.
Das hattest genau, diese Woche Geburtstag, ja.
Danke.
Und da bin ich doch sehr gespannt, wie das wird. Wird es auch wieder Yellow live geben oder vielleicht auch mal Boris Blank live?
Das glaube ich nicht. Was es möglicherweise gibt und was ich extrem Bock drauf hätte, wäre eine Kunstinstallation in Räumen, respektive alle 4 Wände, also 360 Grad bespielbar oder eben mit Projektionen.
So immersive auch solche.
Immersive, genau, auch der Boden mit Projektionsmöglichkeit, die Decke. Und in so einem Raum mit Musik zu schaffen und eben auch mit Bildern, das ist eine Idee, die da im Raum liegt, wo ich mit einem Freund in London so ein bisschen dran bin, etwas zu entwickeln, was aber völlig noch weit weg ist von Ideen, die konkret sind.
Aber ich dachte mir so, es gibt ja viele so große leerstehende Fabrikhallen oder Hallen, die vorübergehend mal leer stehen, da könnte man natürlich, gibt jetzt auch diese Ausstellungen, weiß ich was, Van Gogh oder keine Ahnung, Immersive. Und sowas könnte man ja mal machen, nur mit Klang und ja, wieso nicht
auf
auch?
Auf jeden Fall, ja. Das gibt mannigfaltige Ideen, vor allem wenn man immersiv denkt im Klang. Fände ich das auch wirklich faszinierend im Kunsthaus, das neue Kunsthaus in Zürich. Wenn man da irgendwelche Installationen mit Klängen machen würde, diese Räume, die sind optimal gebaut für genau solche Sachen, wo man unglaublich viele Spiele im Klangspiele einrichten könnte, die mit ein paar guten Ideen die Leute faszinieren würden, denke ich.
Übrigens läuft ja sowas im Moment, man kann darauf hinweisen, das läuft ja auch bis im März, das ist in der Fotobastei in Zürich, da wird an dieser Ausstellung The Pulse of Techno und Techno Worlds wird ja auch, gibt es ja auch einen Yellow-Raum, wo auch die Yellowfire-App, wo man auch die Yellowfire-App ausprobieren kann. Da muss also etwas, das man sich auch anschauen, das ist dann vielleicht doch in kleinerem Rahmen so etwas im Kunst- und Museumsbereich, aber sicher war letzte Woche an der Eröffnung sicher etwas Sehenswertes und es auch erleben kann.
Ich weiß nur, dass ich dem Roman diese Posters und eben auch dieses Yellowfire so ein bisschen schmackhaft gemacht habe.
Danke dir sehr für... Haben wir irgendwas Wichtiges ausgelassen in unserem doch jetzt schon 48-minütigen Gespräch?
Ja, das kommt mir dann in den Sinn, wenn ich diesen Raum verlassen habe. Aha. Aber nein, Moment, ist das eigentlich, glaube ich... Was interessant ist noch, was dieses Jahr, das ist vielleicht noch zu erwähnen, dieses Jahr gibt es, weil ich so viel Freude habe an Immersiven, eben an diesen Raumklängen, und denke, dass die Musik von Yellow prädestiniert ist, eben um diesen 3D-Sound weiter mitzutragen, denke ich, dieses Jahr kommt da kommt Touch Yellow, auch immersiv gemischt raus.
Oh.
Und es gibt einen Film, der jetzt in Amerika fertig geschnitten wird über Oh Yeah, die Geschichte von Oh Yeah in der Welt der Werbung, vor allem eben The Ferris Bueller's Day Off, all diese
Schauspieler. Da war ich bei dir im Studio, als du das aufgenommen hast, ja.
Ja, also all diese Leute, die da damals mitgewirkt haben, nebst Schauspielern, die da gefragt werden, was bedeutet ihnen dieses Stück Oh Yeah, Chica, Chica. Dann sagen die, was sie denken darüber und wie auch immer. Das wird in Texas, in, ich habe den Namen vergessen, was gibt es? Texas, Dallas, es gibt.
Was gibt es noch in Texas? Gute Frage. Geografie.
Das wird da gezeigt.
Ja, Houston vielleicht.
Nein,
oder
es
so.
Nicht Houston, es ist...
Ja, was, whatever.
Whatever, genau.
Wir können es dann noch einblenden.
Ja, genau, so. Das wird dann da uraufgeführt, also quasi Premiere. Jetzt
ist mir doch was anderes, ein anderer Moment, an dem wir uns begegnet sind. Kannst du dich erinnern, Monte Carlo 1990?
Warst du dabei?
Ja.
Ah, lustig.
Da bist du Ringo Starr begegnet.
Ja, ja. Ganz witzig, ich weiß nicht, ob du das warst. Wir waren auf der Bühne, haben geprobt, The Race war das. Ich habe da natürlich so gefaked Saxophon, Tenorsaxophon gespielt bei der Probe. Und da kamst du oder war das der Fotograf?
Boris Nisson. Ich war mit Boris Nisson da.
Ja. Genau, und da hat einer von euch gesagt, du Boris, schau mal, da hinten sitzt einer, der schaut aus wie Ringo Starr von den Beatles. Und komm, lass uns zu ihm gehen, wir machen ein Bild mit ihm. Und
genau, das waren wir, ja.
Ich ging dann zu diesem Tisch, der schon aufgedeckt war für den Abend, also schön weiße Tischtücher, und da saß tatsächlich Ringo Starr, und ich habe ihn angesprochen, gefragt, what the hell are you doing here? Und er hat gesagt, es sei wirklich eine Band, die er sehr estimiere, und er sei ein Fan von The Race, von Yellow, was natürlich absolutes... wunderbar für uns, und das gibt immer noch das Bild mit mir
das
zusammen.
Das ist groß in eurem Buch, ja, das habe ich sogar im Orell Füßli gesehen, habe ich gedacht, okay, da war ich dabei. Ich habe einen historischen Moment und zwei Musiklegenden miterlebt.
Genau.
Aber dann waren die Beatles, also ich nehme an, so in deiner Generation sowieso, waren die Beatles ja immer eine Größe oder auch ein...
Die Beatles, natürlich, klar, das ist auch unerreicht und in dieser Kürze oder in dieser kurzen Epoche, wo die da komponiert haben, ist das kann man gar nicht vergleichen mit irgendetwas sonst. Aber ich bin auch ein großer Fan von The Rolling Stones. Das ist auch eine Ikone, eine unglaubliche, wie soll ich sagen, die Musik ist so authentisch und so eigen, das kann man auch mit nichts vergleichen.
Die Rolling Stones, wie findest du das neue Album?
Das ist mir ein bisschen zu aufgesetzt zum Teil, okay, und hat gesagt, ja, mach doch was und, mhm, und so ein bisschen, jetzt kommen wir da und wir führen euch zurück, und man spürt, dass da, mhm, Top-Produzenten dahinter stehen. Aber es ist auch eben die Authentizität von den Stones, die ist nicht kaputt gegangen durch das, aber es ist mir ein bisschen zu überproduziert. Vor allem auch das Stück, das geht mir zu lange mit Lady Gaga, die da,
die ist irgendwo dabei.
Das ist mir zu gospelig, zu weit weg von den Rolling Stones. Aber durchaus, es hat tolle Stücke da drauf und für mein Gefühl ein bisschen overproduced. Mhm.
Ich möchte auf eins nochmal zurückkommen, das fällt mir gerade ein, das wollte ich dich noch fragen. Und zwar, ihr seid ja da, ihr wart da unterwegs mit Bostic, und plötzlich ist das irgendwie, hat das international eingeschlagen, weil, glaube ich, ein DJ hat das gespielt in USA. Und seid ihr da aktiv auf die Amis zugegangen oder wie hat sich das
ergeben? Nein, überhaupt nicht. Das war tatsächlich so ein wie sagt man dem? Das kannst du nicht brauchen. So. Es war tatsächlich so, dass Frankie Crocker von einer Radiostation, WBLS hieß die, glaube ich, das Stück entdeckt hat. Das hat er in Hot Rotation rauf und runter gespielt. Und wie ich da 1981 oder 82 zum ersten Mal in New York war, in diesem Club Roxy, wo wir ja später dann auch aufgetreten sind, lief dieses Stück auch mehrmals am Abend, und ich war so fasziniert als Käseschweizer zum ersten Mal in dieser großen Stadt, in diesem unglaublichen Disco, wo die Musik von uns gespielt wird und dazu tanzen die besten Tänze, wenn man so will. Viele Schwarze und Latinos haben getanzt, wie ich mir das gar nicht vorstellen konnte, zu unserer Musik. Das war für mich eine neue Welt und natürlich auch ein Kitzeln, das da einen schon sehr stolz gemacht hat, dass die das spielen.
Wie ist denn der an die Platte gekommen? Ich meine, es hieß doch früher immer, man muss da irgendwie mehrere DJs bestechen und 500.000 in die Hand nehmen, dass man da irgendwie in die Charts reinkommt. Aber ihr habt das irgendwie anders geschafft.
Da bin ich überrascht. Das weiß ich nicht, wie der das. Ich weiß es gar nicht, ob das eine Single-Auskopplung war, ob das auf der, ob er die erste, also es gibt ja zwei Nummern, die erste, ich glaube, das war auf Claro que si, auf Solid Pleasure Show.
Ja, ja.
Ob er die Nummer gespielt hat oder dann die später, ein Jahr, zwei später rausgekommen ist, so ein bisschen überarbeitet. Ich weiß nicht, welche Nummer das war. Wahrscheinlich schon vom ersten Album. Neuligend war natürlich das Album in San Francisco rausgekommen, unser erstes Album. Und da war es sicher aufgelegt in den Plattenläden in ganz Amerika. Möglicherweise hat er sich die in einem Plattenladen angelacht und gedacht, das höre ich mir mal an.
Mhm. Ja, faszinierend. Also was einfach so Sachen passieren. Und du sagtest mir vorhin, dass du ja jetzt auch interviewmäßig unterwegs bist, also in international Deutschland. Das ist ja nach wie vor so, dass das Yellow international eine Größe ist. Und fühlt ihr euch als Schweizer Band oder fühlst du dich als Schweizer Musiker oder ist das so ein bisschen unabhängig von der Nationalität?
Ich finde das unabhängig. Ich mache mir nie Gedanken. Ich glaube, es ist einfach schwieriger, mit dem Humus, den wir in diesem alten Land haben, einen Baum zu pflanzen, der tiefe Wurzeln wächst oder wachsen lässt. Ich glaube, das ist einfacher in Amerika oder in England, wo die Musik zu Hause ist, und ich glaube, wir haben nur deshalb internationalen Erfolg, weil wir eben nicht links und rechts geschaut haben, sondern wie zwei Kinder im Sandkasten einfach, Dieter auch mit seinen Videos, nicht unähnlich wie meine Arbeitsstruktur irgendwie diese Filmchen gemacht hat, und ich mache diese Musik mit viel Freude, und ich denke, das spürt man, dass das die zwei Herren etwas gefunden haben, was ein seltenes Pflänzchen ist irgendwie in der Schweiz und das eben auch in England und in Amerika gehört wird.
Wird das dann auch herausgestrichen, dass ihr Schweizer seid, oder ist das Wissen jetzt sogar irgendwie so ein Vorteil oder irgendwas Exotisches, das man da so ins Spiel bringt? Oder?
Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Das ist wie bei Kraftwerk. Man hört das und weiß, das ist Elektro oder das sind diese diese Pioneers of Techno oder Electro Music. Und ich habe auch Interviews gegeben für Magazine, jetzt neulich in London. Und da kommt eigentlich nie jemand, der sagt, ah, ihr Schweizer, das ist nicht der Fall eigentlich. Nein, ich glaube, dass wir da neutral unterwegs sind als Weltbürger.
Das noch ein Stichwort. Alles gut. Wenn du sagst, Techno und so ist ja auch in Zürich, wir haben die größte Techno-Parade der Welt, da war ich auch am Anfang noch aktiv. Findet ihr da, gibt es da eine direkte Connection zu, siehst du da eine direkte Connection zu Yellow oder?
Nein, aber ich höre das natürlich von vielen DJs, die ich heute noch Kontakt pflege, wie Carl Craig oder von Jam & Spoon, Rolf Elmer, mit denen ich heute noch Kontakt habe, dass die schon sagen, dass Yellow für sie eigentlich etwas gewesen sei, was sie sehr, sehr stark inspiriert hat, obwohl ja Yellow nicht diese, wie soll ich sagen, diese 6- bis 10-minütigen Stücke gemacht hat, die eigentlich mehr oder weniger nur zum Tanz und dieser Trance geführt haben, die diese Raves eben beinhalten. Aber da gibt es gewisse Elemente, die scheinbar musikalisch diese Menschen da draußen berührt hat, eben auch Musik zu machen mit Elektronik.
Wie dem auch sei, also ich glaube so, das ist doch, Yellow ist doch ein Punkt, wo Techno und die ganze Szene in Zürich verortet wird. Es wird ja dann im Landesmuseum auch nochmal eine Ausstellung geben. Also wir sind gespannt, was da auf uns zukommt, und ich bin sehr gespannt, was von dir und auch von Yellow demnächst noch alles kommt. Und danke dir sehr, dass du hierher gekommen bist und dass wir dieses ausführliche Gespräch führen konnten.
Ich habe das mit viel Freude gemacht, bedanke mich bei dir, Christoph. Salty Studio Cast.